Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Die Invasion der Millionenstadt Goma ist, so schreibt die Neue Zürcher Zeitung, die größte Eskalation des Kongo-Konflikts seit über einem Jahrzehnt. Ende Januar nahm Kämpfer der aus Ruanda unterstützten Rebellengruppe M23 die Stadt im rohstoffreichen Ostkongo ein. Sie rückten daraufhin weiter nach Südwesten vor und drohten mit der Einnahme Kinshasas, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Inzwischen gibt es Meldungen über eine Feuerpause. Auch auf diplomatischer Ebene wird intensiv versucht, die Lage zu entschärfen. Denn die Krise bedroht nicht nur die Sicherheit des zentralafrikanischen Staats, sondern der gesamten Region. Wir wollen in dieser Folge unseres Podcasts genauer auf die Hintergründe des Konflikts in der Demokratischen Republik Kongo schauen. Und das tun wir mit jemandem, der direkt vor Ort im Land war, als die schweren Kämpfe begannen. Wir sprechen mit dem Politikwissenschaftler Jakob Kerstan, der seit mehreren Jahren das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Demokratischen Republik Kongo leitet. Erst vor wenigen Tagen hat er das Land aus Sicherheitsgründen verlassen. In den Shownotes habe ich außerdem einen Text von ihm zu den Hintergründen des Konflikts im Ostkongo verlinkt, der in der aktuellen Ausgabe der Auslandsinformation veröffentlicht wurde, dem Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Ich spreche jetzt mit Jakob Kerstan. Hallo Jakob und vielen Dank für deine Zeit.
Hallo Fabian.
Jakob, lass uns wie immer in unserem Podcast mit einer kurzen Aufwärmrunde beginnen. Ich gebe dir Teilsätze vor, die du vervollständigst. Einverstanden?
Okay.
Die vergangenen Wochen in der Demokratischen Republik Kongo waren
für das Land sehr herausfordernd.
Wenn ich an die Menschen im Land denke, dann
denke ich an die Freunde und Bekannte, Kollegen, die ich habe und ja, bin erschüttert über die aktuelle Situation und die Lebensumstände, die die Menschen vor Ort durchleben müssen.
Die Lage im Land hat auch Auswirkungen auf Europa, weil
das eine strategisch wichtige Region für die gesamte Welt und damit auch für Europa ist.
Jakob, in der Demokratischen Republik Kongo ist die Situation in den vergangenen Wochen eskaliert. Die Rebellengruppe M23 hat Ende Januar die Millionenstadt Goma im Ostkongo an der Grenze zu Ruanda eingenommen. Du selbst bist erst vor wenigen Tagen aus der Demokratischen Republik Kongo ausgereist. Warst also vor Ort im Land, als der Vorstoß der M23 begann. Lass mich da ganz zu Beginn fragen, wie hast du die Situation Ende Januar wahrgenommen und wie würdest du die Reaktion der Menschen, mit denen du gesprochen hast, auf die Ereignisse beschreiben?
Man muss natürlich erstmal festhalten, dass es eine extrem schwierige Situation ist für das gesamte Land, für die Menschen vor Ort. Wichtig zu erwähnen ist, finde ich, dass die Rebellenbewegung M23 ja schon Ende 2021 die Aktivitäten wieder aufgenommen hatte. Und es auch vor dem Angriff jetzt auf die Millionenstadt Goma bereits über 7 Millionen Binnenflüchtlinge in dem Land gab. Seit Anfang des Jahres sind nochmal 400.000 hinzugekommen. Also das ist eine humanitäre Katastrophe, von der wir in Deutschland und in Europa eigentlich kaum etwas wissen. Und das ist natürlich bedrückend, wenn man vor Ort ist und das Leid mitbekommt. Ich glaube, es ist wichtig auch zu erwähnen, zumindest für mich ist es relevant. Ich war auch vor einigen Wochen noch selbst in Goma, also im Januar. Wir haben dort noch eine Veranstaltung auch durchgeführt als Konrad-Adenauer-Stiftung. Und wenn man jetzt die traurigen Bilder sieht, teilweise die Leichenberge, die in der Stadt zu sehen sind und man selbst ein Verhältnis dazu hat, noch kurz vorher, also vor einigen Wochen dort gewesen ist, die Menschen kennt, das Leid mit ansieht, dann macht das einen persönlich auch noch mal mehr betroffen, als das nur aus dem Fernsehen oder aus den Nachrichten zu sehen. Gleichzeitig sind die Proteste, die sich gegen den Einmarsch der M23 auf Goma richten, auch in Kinshasa ausgebrochen. Mehrere westliche Botschaften, ugandische, ruandische, kenianische Botschaft war betroffen, unter anderem als Kollateralschein leider auch wir als Konrad-Adenauer-Stiftung aufgrund der geografischen Nähe zu der ruandischen Botschaft in Kinshasa.
Was meinst du mit betroffen? Also was ist da passiert genau?
Also das gesamte Büro wurde angegriffen, wurde geplündert. Wie gesagt, wir waren nicht Angriffsziel hauptsächlich, sondern das war eine mobartige Situation, die sich da in der letzten Woche entwickelt hatte. Es wurden auch Privathäuser geplündert, Supermärkte ausgeräumt. Also es war sehr, 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 sehr schlimm mit anzusehen vor Ort. Und leider Gottes waren wir auch davon mit betroffen. Also das ist ein Grund, warum ich auch jetzt, du hast es angesprochen, kurzzeitig ausgereist bin. Unter anderem neben den Sicherheitsgründen auch um einfach IT-Materialien, Laptops beispielsweise, wieder von unserem Büro hier in Südafrika zu bekommen, weil wir de facto nichts mehr haben. Also wirklich eine Zerstörung ungeheuerlichen Ausmaßes. Selbst das Toilettenpapier war nicht mehr da auf den Toiletten. Also ja, sehr traurig und sehr schwierig mit anzusehen.
Und die Proteste, du hast es gesagt, die richteten sich dann gegen die ruandische Botschaft unter anderem. Die waren eben eine Reaktion auf das Vorrücken der M23, also eine direkte Reaktion sozusagen.
Genau, Fabian. Also wichtig, glaube ich, zu verstehen ist, dass im Kongo ein Gefühl vorherrscht in der Bevölkerung, dass bereits seit Jahren insbesondere dem Westen Mittäterschaft bzw. Komplizenschaft mit Ruanda vorwirft. Die Rebellenbewegung M23 wird ja durch Ruanda mit Waffen, Logistik und Soldaten unterstützt. Man könnte sozusagen auch von einem Stellvertreterkrieg sprechen. Gleichzeitig haben viele Leute das Gefühl, dass der Westen, das internationale Firmen, die kongolesische Regierung hat beispielsweise auch Ende letzten Jahres Apple verklagt aufgrund der Rohstoffe, die aus der Sicht der Demokratischen Republik Kongo geplündert werden und über Ruanda in die Welt exportiert werden. Und weil sozusagen die Welt in Anführungsstrichen zuschaut, keine Sanktionen gegenüber Ruanda erlassen werden, haben viele Menschen in der DR Kongo das Gefühl, dass der Westen sozusagen Mittäter ist. Das ist natürlich eine deutlich komplexere Situation, darauf werden wir ja gleich noch eingehen. Aber deswegen haben sich die Proteste auch gegen die Botschaften von den Vereinigten Staaten, von Amerika, Belgien, Frankreich, unter anderem dann auch Uganda, Ruanda und Kenia gerichtet. Und dazu muss man sagen, dass die Botschaften, die afrikanischen Botschaften deutlich schlechter geschützt waren als die westlichen Botschaften und von daher dann dort die Plünderungen auch vollzogen werden konnten.
Da gehen wir in der Tat später noch mal ein bisschen genauer darauf ein, auf die Sicht in der Demokratischen Republik Kongo, auf die Politik des Westens, aber auch der internationalen Gemeinschaft insgesamt. Ich würde jetzt ganz gerne konkret auf die ganz, ganz aktuelle Lage gucken. Ganz frisch sind ja Meldungen von einer angeblichen Feuerpause in der Demokratischen Republik Kongo. Was kannst du uns dazu sagen? Also wie ist die Lage ganz aktuell?
Es ist richtig, allerdings ist es nur eine einseitige Feuerpause, die durch die Rebellenbewegung M23 angekündigt wurde. Ich halte das für unrealistisch. Es hängt, glaube ich, eher damit zusammen, dass die M23 jetzt die Millionenstadt Goma kontrolliert, dadurch Ressourcen auch innerhalb der Rebellenbewegung nötig sind, um Goma zu kontrollieren. Die M23 will Sicherheit und Ordnung demonstrieren gegenüber der Bevölkerung. Und das ist, glaube ich, eher der taktische Grund, warum dieser Vorstoß jetzt erstmal laut offiziellen Aussagen einseitig gestoppt wurde. Ich halte das allerdings für nicht realistisch und gleichzeitig wird diese einseitige Feuerpause von keiner langen Dauer sein. Dafür spricht ja auch, dass beispielsweise vor wenigen Tagen die M23 noch angekündigt hat, auch bis Kinshasa vorrücken zu wollen und Kinshasa einzunehmen und dann die kongolesische Regierung um Präsident Tshisekedi überwerfen zu wollen.
Also Kinshasa ist die Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Da sitzt im Grunde die Regierung um Felix Tshisekedi, den Präsidenten. Und der Konflikt jetzt ist vor allem im Ostkongo in der Provinz Nordkivu, aber die M23-Rebellen sind in den letzten Tagen eben weiter Richtung Südwesten vorgerückt, haben jetzt aber eben angekündigt, zumindest offiziell zunächst eine Feuerpause einlegen zu wollen.
Genau, ganz kurz nur, Fabian, fürs Verständnis. Kinshasa und der Ostkongo Goma sind knapp 2000 Kilometer voneinander entfernt. Es gibt keine Straßenverbindung beispielsweise, die die beiden Regionen verbindet, was dann wieder zu anderen beispielsweise logistischen Problemen innerhalb der Armee führt.
Also der kongolesischen Armee bei der Verteidigung gegen die M23.
Genau.
Nun ist das Leben, Jakob, in der Demokratischen Republik Kongo schon seit Jahrzehnten von Gewalt geprägt. Der Konflikt im Ostkongo und die daraus folgende humanitäre Katastrophe, du hast das auch schon angedeutet, haben über die Jahrzehnte Millionen Menschenleben gekostet und eine riesige Zahl an Binnenvertriebenen verursacht. Es ist allerdings gar nicht so einfach, die Hintergründe des Konflikts und der aktuellen Entwicklung zu verstehen, denn die Gemengelage ist ziemlich komplex. Es gibt zahllose Akteure, externe Einflussnahme, Wirtschaftsinteressen und historische Bezüge, die bis zum Genozid in Ruanda im Jahr 1994 zurückreichen. Lass uns mal ganz konkret auf die Rebellengruppe M23 schauen, also die Gruppe, die wesentlich für die jüngste Eskalation verantwortlich ist. Was ist das denn eigentlich für eine Organisation? Also vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wie sie entstanden ist, woher kommt auch der Name und welche Ziele verfolgt sie?
In der Tat, Fabian, um das Ganze zu verstehen, beziehungsweise probieren zu verstehen, die Gemengelage ist extrem komplex, du hast es angesprochen, neben der M23 gibt es über 100 weitere Rebellengruppen, ist es tatsächlich notwendig, in die 90er Jahre zurückzublicken. Damals fand der Völkermord in Ruanda insbesondere durch die Volksgruppe der Hutu gegen die Volksgruppe der Tutsi statt. Der jetzige Präsident Paul Kagame ist damals nach Kigali, die Hauptstadt Ruandas, einmarschiert, hat das Land sozusagen befreit. Und daraufhin sind sehr viele nicht nur von den Opfern, sondern auch von den Tätern, also Hutu-Extremisten, in den Ostkongo geflüchtet, haben dort in den Flüchtlingslagern teilweise wieder Rebellengruppen gegründet, haben sich reorganisiert, haben sich neu organisiert und treiben, so ist die Lesart Ruandas und de facto stimmt das zum Teil, treiben bis heute im Ostkongo ihr Unwesen. Also es gibt im Ostkongo bis heute Hutu-Extremisten, die sich in Rebellengruppen zusammengeschlossen haben. Insbesondere ist da die FDLR zu erwähnen. Es ist eine Hutu-extremistische Rebellengruppe, die sich im Ostkongo befindet. De facto ist der kongolesische Staat im Osten nicht in der Lage, für Sicherheit zu sorgen. Du hast es angesprochen, der Konflikt zieht sich seit Jahrzehnten hin. Und natürlich spielt auch die kongolesische Armee, die kongolesische Regierung, die kongolesische Verwaltung eine große Rolle.
Und jetzt vielleicht wichtig, es gibt eben diese Hutu-Extremistengruppen. Und als Reaktion darauf, weil sich Ruanda bedroht fühlt von diesen Hutu-Gruppen, hat sich dann die M23 gebildet, die eben auch aus Ruanda unterstützt wird. Ist das so richtig?
Genau, Fabian. Also dort kurz noch anzusetzen, der ostkongolesische Staat ist nicht in der Lage, für Sicherheit zu sorgen, ist nicht in der Lage, die Rebellengruppen in Schach zu halten, unter anderem die Hutu-Extremisten FDLR. Dadurch ist die Lesart in Ruanda, dass eine Gefahr für Ruanda besteht, dass die Hutu-Extremisten die ruandische Regierung überwerfen wollen, wenngleich man das aus militärischen Aspekten bezweifeln darf. Aber so zumindest ist die Lesart aus Ruanda. Und da der kongolesische Staat nicht in der Lage ist, für Sicherheit im Osten zu sorgen, ein bisschen salopp formuliert, übernimmt die ruandische Regierung die Aufgabe selbst und unterstützt eine Tutsi-Rebellengruppe, die durch Kongolesen gegründet wurde. Es ist sehr kompliziert und es geht sehr lange zurück. Nur kurz zum Verständnis, es gab eine Vorgängerorganisation, die CNDP, und es wurde ein Armeeeingliederungsabkommen am 23. März 2009 geschlossen. Daher auch der Name M23, 23. März. Die M23 hat sich anschließend zusammengetan und hat gesagt, dass der kongolesische Staat hat argumentiert, dass der kongolesische Staat dieses Abkommen nicht respektiert hat und hat bereits in 2012, 2013 daraufhin Aktivitäten unternommen, um die kongolesische Regierung zu bekämpfen. Offiziell sagt die M23, dass sie sich für Minderheitenrechte der Tutsis und für gute Regierungsführung einsetzen. Und Ruanda wiederum zieht sich seit dem Völkermord so ein wenig als Schutzmacht der Tutsi, der Volksgruppe der Tutsi in der Region. Und das erklärt den militärischen, soziopolitischen Teil des Konflikts.
Nun hast du das schön nachgezeichnet, den historischen Ursprung oder die historischen Hintergründe der Gründung der M23. Wenn man Texte über den Ostkongo liest, liest man oft, dass die Auseinandersetzungen dort oft auch auf schlichte Wirtschaftsinteressen zurückzuführen sind. Ja, so ist der Ostkongo beispielsweise reich an Koltan, das unter anderem für die Herstellung von Smartphones und E-Auto-Batterien wichtig ist. Die M23-Rebellen kontrollieren beispielsweise seit vergangenem Jahr die größte Koltanmine der Welt. Welche Rolle spielt der Rohstoffreichtum im Ostkongo in dem Konflikt denn genau?
Teilweise ist es ein bisschen irreführend, wenn der Konflikt nur auf die Rohstoffe zurückgeführt wird. Wir haben ja gerade schon erklärt, dass auch andere, gerade soziopolitische Hintergründe auch eine Rolle spielen. Andererseits muss man sagen, dass die Rohstoffe im Ostkongo, du hast es angesprochen, der Ostkongo ist extrem rohstoffreich, in gewisser Weise als Feuerholz für den Konflikt dienen. Nicht nur der M23, sondern auch vielen anderen Rebellengruppen. Dadurch, dass der kongolesische Staat nicht in der Lage ist, für Sicherheit zu sorgen, schließen sich beispielsweise teilweise ethnische, teilweise Dorfgemeinschaften zusammen, bewaffnen sich und verteidigen sich in Anführungsstrichen selbst. Also es ist eine extrem komplexe Gemengelage. Richtig ist, dass im aktuellen Konflikt, insbesondere Koltan, du hast Rubaya, die Mine angesprochen, eine große Rolle spielt. Durch den Rohstoffschmuggel nach Ruanda schätzen UN-Experten, dass 800.000 US-Dollar pro Monat allein durch den Koltan-Schmuggel verdient werden und das natürlich wieder der M23 zugutekommt. Gleichzeitig finde ich wichtig zu unterstreichen, dass es allerdings auch in den letzten Jahrzehnten immer Rohstoffschmuggel, insbesondere nach Ruanda, teilweise auch nach Uganda gab und auch viele Kongolesen, also viele Menschen auf kongolesischer Seite von dem Status quo, die Sicherheitskräfte spielen da auch eine entscheidende Rolle, profitieren.
Neben Koltan, vielleicht das noch ganz kurz, ich glaube, andere Rohstoffe sind auch Gold.
Genau, Goldschmuggel spielt auch eine große Rolle. Insbesondere hat da in den letzten Jahrzehnten der Schmuggel nach Uganda stattgefunden. Also insbesondere die sogenannten Konfliktrohstoffe Zinn, Wolfram, Kontal, Tantal Und Gollen spielt eine entscheidende Rolle im Ostkongo-Konflikt.
Du hast es jetzt auch schon mehrfach angedeutet, dass ein zentraler Akteur in dem Konflikt auch das Nachbarland Ruanda ist und die dortige Regierung um den Präsidenten Paul Kagame. Ruanda selbst, glaube ich, streitet ja jede Involvierung ab. Aber laut Medien sind die Beweise dafür, dass Ruanda aktiv ist, ziemlich erdrückend. Wie geht Ruanda denn konkret vor und welche Interessen verfolgt das Land?
Die Beweise für die ruandische Unterstützung der M23 sind erdrückend. Durch unabhängige Experten der Vereinten Nationen wurden in 6 Berichten die Unterstützung nachgewiesen. Es beschränkt sich nicht nur auf Waffen und Logistik, sondern auch auf Soldaten. Ich gehe davon aus, dass die Zahl von 4.000, die im letzten Jahr genannt wurde, in der aktuellen Situation, im aktuellen Konflikt nochmal leicht angestiegen ist. Also 4.000 ist eine sehr konservative Schätzung, die auch schon wenig zurückliegt. Allerdings sind das Beweise, die durch unabhängige Experten vorhanden sind. Dazu muss man wissen, Ruanda verkauft sich sehr geschickt auf diplomatischer Bühne. Du hast es angesprochen, die Unterstützung wird nicht direkt zugegeben. Gleichzeitig wird aber gesagt, dass man natürlich die Interessen der M23 versteht, weil beispielsweise die Volksgruppe der Tutsi stigmatisiert und verfolgt würde im Ostkongo. Also es gibt eine sehr große Sympathie für diese Rebellengruppe offiziell. Inoffiziell findet die militärische Unterstützung statt und Ruanda gibt es nicht auf diplomatischer Bühne zu, weil sie genau wissen, dass sie damit die territoriale Integrität des Kongos verletzen.
Und welche Interessen hat Ruanda genau daran? Du hast gesagt, sie stellen sich da als Schutzmacht sozusagen der Tutsis, aber gibt es noch mehr Interessen?
Man muss wissen, dass Ruanda sich im Prinzip seit 1994, seit dem Völkermord, in Anführungsstrichen verantwortlich sieht, im Ostkongo seine Einflusssphäre beizubehalten. Das ist ein Grund, warum beispielsweise die militärische Unterstützung für die M23 in 2021 wieder begonnen hat. Also die offizielle Lesart, die ruandische Lesart, dass seit diesem Zeitpunkt beispielsweise die FDLR, von der sich ja Ruanda bedroht fühlt, oder die Stigmatisierung der Tutsi-Volksgruppe im extrem hohen Maße angestiegen ist, stimmt so nicht. Das heißt, es muss andere Gründe auch geben. Und ein Grund sind beispielsweise die ökonomischen Interessen. Wichtig, glaube ich, auch zu erwähnen, wenn man über die Rolle Ruandas spricht und über die aktuelle Situation, ist, dass 2012, 2013 Goma, die Stadt, von der wir jetzt reden, die größte Stadt im Ostkongo, die Wirtschaftsmetropole, schon einmal durch genau die gleiche Rebellengruppe M23 eingenommen wurde. Damals wurde sehr viel diplomatischer Druck auf Ruanda ausgeübt. Unter anderem auch Deutschland hat seine Entwicklungsgelder eingestellt. Meiner Meinung nach eine richtige Maßnahme, eine folgerichtige Maßnahme. Und die USA hat sich, so wird erzählt, direkt eingeschaltet. Also damals hat der US-amerikanische Präsident Barack Obama den ruandischen Präsidenten Paul Kagame direkt angerufen. Nachdem Goma eingenommen wurde durch die M23, zogen sie sich, nachdem Druck aufgeübt wurde, auf Ruanda, nach wenigen Tagen wieder zurück. Und genau diese Punkte wären auch eine Möglichkeit, im jetzigen Konflikt zu vermitteln.
Was die internationale Gemeinschaft tun kann, ich habe es angedeutet, da gehen wir ganz am Schluss auch kurz nochmal drauf ein. Ich würde jetzt ganz gerne kurz darauf schauen, was das für die Politik in der Demokratischen Republik Kongo bedeutet, also auch für den Präsidenten Felix Tshisekedi. Es war ja so, dass in den vergangenen Wochen offenbar wurde, dass die kongolesische Armee den M23-Rebellen nicht allzu viel entgegensetzen konnte. Was bedeutet das für die Regierung in Kinshasa, also der kongolesischen Hauptstadt, und für Präsident Felix Tshisekedi?
Es ist natürlich ein Paradox und gerade für viele Menschen, die sich erst beginnen, in der aktuellen Situation mit dem Kongo und dem Konflikt zu beschäftigen, ist es nochmal in Anführungsstrichen komplexer, dass eine Armee, die kongolesische Armee, hat über 100.000 Soldaten, wird unter anderem durch die UN-Friedensmission MONUSCO, wird durch eine Eingreiftruppe der SADC, der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrikas, unterstützt. Gleichzeitig waren osteuropäische Militärberater und sogenannte Vasalendo sind aufgerüstete, durch die Armee mit Waffen ausgestattete Milizen gewesen, nicht in der Lage, der M23, eine Rebellengruppe, die zwar von Ruanda mit bis zu 4.000 Soldaten unterstützt wird, insgesamt aber wohl nur um die 8.000, 9.000 Kämpfer hat, dem keinen Einhalt zu gewähren. Also das ist eine sehr komplexe Lage. Und du siehst, wenn ich es erkläre, dass es natürlich eine große Verantwortung auf kongolesischer Seite gibt. Ja, das Militär ist schlecht ausgestattet, es ist schlecht trainiert. Die Logistik, ich habe es angesprochen, ist extrem kompliziert. Und genau deswegen gerät der aktuelle Präsident Félix Tshisekedi immer weiter innenpolitisch auch unter Druck. Er wurde Ende 2023 wiedergewählt, hat versprochen mehrfach, dass er den Konflikt im Ostkongo beilegen wird, dass er sich prioritär darum kümmern wird. De facto muss man ganz klar festhalten, ist er gescheitert. Das heißt, er wird innenpolitisch deutlich weiter unter Druck geraten. Ein großer Teil des Landes Goma und das Umland ist unter Kontrolle der M23. Es wird durch Ruanda unterstützt und ich gehe nicht davon aus, dass sich die M23 wie vor 12 Jahren wieder nach einigen Tagen aus Goma zurückziehen wird. Alles, was wir hören aus der Stadt, ist, dass die M23 probiert, eine Verwaltung aufzubauen, für Sicherheit zu sorgen, Ordnung zu gewähren gegenüber der Bevölkerung und gleichzeitig trotz aktueller Ankündigung, die Waffen ruhen zu lassen, wird die M23 weiter in Richtung Südkivu vormarschieren. Insbesondere deswegen ist der Präsident nun sehr in eine Ecke gedrängt. Im Prinzip befindet er sich in einer Sackgasse und das erklärt auch seine diplomatischen Hilferufe. Man könnte fast sagen Verzweiflungsrufe in der aktuellen Situation.
Jetzt hast du die diplomatischen Hilferufe angesprochen. Da würde ich gerne darauf eingehen. Du hast ja jetzt gesagt, du glaubst nicht, dass diese einseitige Feuerpause lange Bestand hat. Es gibt aber ja auf diplomatischem Parkett anderweitige Bemühungen, um den Konflikt zu entschärfen. Das ist zum Beispiel die Bemühung anderer afrikanischer Staatschefs, in Tansania zusammenzukommen, zu einem Treffen auch mit Kagame, also dem Präsidenten Ruandas, und eben Tshisekedi, dem Präsidenten Kongos, um den Konflikt zu entschärfen. Wie blickst du auf diese diplomatische Offensive und ihre Chancen?
Friedensverhandlungen sind mit Sicherheit der richtige Weg. Militärisch kann der Konflikt nicht gelöst werden. Allerdings habe ich ja bereits gesagt, dass sich Kongo in der Sackgasse befindet, dass der Konflikt seit vielen Jahren andauert. Gleichzeitig ist es richtig, dass sich mehrere afrikanische Staaten jetzt am Wochenende findet eine gemeinsame Konferenz von der Ostafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft und von der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrikas in Tansania statt. Dazu muss man wissen, Tansania, Malawi und Südafrika haben selbst Soldaten im Ostkongo stationiert, die gemeinsam mit der kongolesischen Armee Goma schützen sollten. De facto, muss man festhalten, sind sie auch gescheitert. Gleichzeitig sind sehr große diplomatische Spannungen beispielsweise zwischen Ruanda und Südafrika zu verspüren. Die burundische Armee, die auch im Kongo aktiv ist, im Südkivu, also genau in der Region, wo die M23 jetzt vorrückt, ist auch involviert. Dazu muss man wissen, Ruanda hat eine Tutsi-Regierung und Burundi hat eine Hutu-Regierung. Das heißt, es ist eine extrem komplexe, aber auch eine extrem, in militärischen Worten könnte man von heißer Gemengelage reden, also extrem gefährlich für die gesamte Region. Und die Gefahr eines regionalen Kriegs besteht, da viele Länder nicht nur involviert sind. Uganda hat beispielsweise auch noch Militär im Ostkongo stationiert, das offiziell gemeinsam kämpfen sie dort gegen eine andere Rebellengruppe mit der kongolesischen Armee. Aber du merkst, dass die gesamte Region bereits teilweise oder sehr stark involviert ist und bisher wenig Lösungsansätze auf der diplomatischen Ebene zu verspüren waren. Und das könnte die gesamte Region in einen neuen Konflikt, wie es bereits in den 90er Jahren der Fall gewesen ist, treiben. Und diese Gefahr besteht. Und deswegen glaube ich, dass sich auch der Westen, die Europäische Union und Deutschland deutlich stärker engagieren müssten.
Um da gleich anzuschließen, wie können sich denn Deutschland und der Westen aus deiner Sicht stärker engagieren? Du hast es ganz am Anfang auch angedeutet, dass es ja auch im Kongo durchaus auch Wut teilweise gibt auf den Westen, weil dieser, so der Vorwurf, zu enge Bindung an Ruanda hat und nicht genug Druck ausübt. Also was kann der Westen machen, was können Deutschland, was kann Europa tun aus deiner Sicht?
Es ist richtig, Ruanda verkauft sich, ich habe es bereits angesprochen, auf diplomatischer Bühne sehr geschickt. Stabilität, freundliches Investitionsklima, Unterstützung von Sportveranstaltungen. Ruanda hat eine Partnerschaft mit dem FC Bayern München beispielsweise. Die Rad-WM kommt nach Ruanda. Es gibt Gespräche über Formel-1-Events in Kigali. Also Ruanda verkauft sich sehr geschickt auf diplomatischer Ebene. Von daher, wir sollten die Realität in Ruanda, autokratisches Regierungssystem, Verfolgung von oppositionellen Aktivitäten im Ostkongo, die klare Verletzung einer territorialen Integrität zur Kenntnis nehmen und auf Ruanda einwirken. Das ist auch wichtig, meiner Meinung nach, um langfristig auf dem afrikanischen Kontinent glaubhaft zu wirken. Wir setzen uns in vielen Konfliktfeldern auf der Welt ein, dass das Völkerrecht, internationales Recht respektiert wird. Beispielsweise werben wir für unsere Position im Konflikt, Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wir erwarten von den afrikanischen Staaten, dass sie diese Situation verstehen, dass sie unsere Position nachvollziehen. Und gleichzeitig erwarten hier beispielsweise viele afrikanische Staaten, der Kongo inklusive, dass wir die klare Verletzung territorialer Integrität auch ansprechen. Ruanda ist ein Partner nicht nur Deutschlands. Es gibt beispielsweise die Partnerschaft von Rheinland-Pfalz mit Ruanda, sondern auch von der Europäischen Union. Es gibt eine Rohstoffpartnerschaft, die unterzeichnet wurde. Global Gateway, also das Programm von der Europäischen Union und der chinesischen Seidenstraße-Initiative entgegenzutreten, hat Ruanda als Hauptpartner.
Ein Infrastrukturförderungsprogramm sozusagen.
Genau, hat Ruanda als Hauptpartner mit Millionen von Euro, hunderten Millionen von Euro identifiziert. Wir bezahlen gleichzeitig als Europäische Union den Antiterrorkampf in Nordmosambik über Ruanda. Also die ruandische Armee ist dort aktiv und wird mit über 40 Millionen Euro durch die Europäische Union in diesem Kampf unterstützt. Das sind alles Punkte und Hebel, die wirken könnten. Es ist richtig, meiner Meinung nach, dass das Entwicklungsministerium, das BMZ, angekündigt hat, Regierungskonsultationen, die waren für Februar geplant, mit Ruanda auszusetzen. Aber das ist noch nicht das Ende des Hebels. Beispielsweise könnte man mit dem Kürzen von Entwicklungsgeldern drohen. Ruanda ist ein Land, was weiterhin trotz guter wirtschaftlicher Entwicklung zu großen Teilen von Entwicklungsgeldern abhängig ist. Also Ruanda ist auf den Westen angewiesen und diesen großen Hebel sollten wir nutzen. Und dies ist, wie gesagt, auch wichtig, meiner Meinung nach, um glaubhaft zu bleiben auf dem afrikanischen Kontinent und nicht als zynisch oder heuchlerisch wahrgenommen zu werden. Was, wir haben es am Anfang angesprochen, genau das Gefühl ist, was in weiten Teilen der kongolesischen Bevölkerung vorherrscht.
Jakob, also du würdest sagen, die Europäische Union, auch Deutschland, sollten durchaus mehr Druck auf Ruanda ausüben.
Definitiv. Gleichzeitig ist es aber für mich auch immer wichtig zu erwähnen, dass sich der Kongo natürlich nicht nur in der Opferrolle befinden darf. Ruanda spricht auch Probleme an, die legitim sind. Keine Sicherheit im Ostkongo. Es gibt Berichte über Kooperation von Rebellengruppen mit der kongolesischen Armee. Korruption, schlechte Regierungsführung. Das sind alles Themen, die auch auf kongolesischer Seite angesprochen werden müssen.
Jakob, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, Fabian, und danke für das Interesse.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.